Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal. Ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein mit Birgit Fuß. Hi Birgit.
Hallo, ich freue mich auch.
Das war ja wieder eine sehr ereignisreiche Woche, vielleicht sogar eines der popkulturellen Highlights des Jahres, für mich zumindest, war letzte Woche nämlich die Oscar-Verleihung, die für mich als Film-Nerd immer ein Höhepunkt des Jahres ist und die ich, seit ich 10 bin oder so, bleibe ich die ganze Nacht dann wach jedes Jahr und schaue mir die Oscar-Verleihung an, und so habe ich es dieses Jahr auch gemacht. Hast du sie auch gesehen? Wahrscheinlich nicht live oder doch auch live?
Nee, ich muss zugeben, diesem Jahr nicht. wahrscheinlich bin ich einfach schon zu alt. Nee. Ich habe die früher auch immer live geguckt. Jetzt manchmal waren mir einfach diese ganzen Werbepausen so. Es zieht sich ja doch dann immer sehr, sehr lang hin. Und irgendwann ging mir das ein bisschen auf die Nerven. Aber habe dann natürlich das Wichtigste alles nachgeguckt. Zum Glück kann man das ja heute auch. Früher konnte man ja vieles, wenn man es live nicht gesehen hat, gar nicht anschauen. Das ist inzwischen etwas gemütlicher geworden.
Ich fand, das war dieses Jahr auch wirklich eine ungewöhnlich kurzweilige, unterhaltsame Show. So. Also du hast es gesagt, es zieht sich manchmal hin, also nicht nur wegen der Werbepausen, sondern auch, weil es ja dann manchmal irgendwie noch so Montagen gibt oder so Shownummern oder so, die dann eigentlich nur den ganzen Abend in die Länge ziehen. Und das fand ich diesmal alles sehr kurzweilig und sehr unterhaltsam. Ich fand, Jimmy Kimmel, der Moderator, hatte viele gute Gags und lustige Momente. Die Dominanz von Oppenheimer, der ja also den besten Film gewonnen hat, beste Regie, bester Hauptdarsteller und noch einige weitere Preise. Also das war ja so der absolute Gewinner des Abends. Damit habe ich kein Problem. Es war jetzt nicht mein Lieblingsfilm aus diesem Jahrgang, aber mir ist Christopher Nolan schon sympathisch, so als jemand, der so Blockbuster-Kino mit Anspruch macht oder mit Ambitionen und der ein großer Filmkenner ist und so. Deswegen finde ich es schon schön, dass der jetzt auch seinen ersten Oscar ja überhaupt bekommen hat. Oder seine ersten beiden. Er hat ja zwei bekommen, auch für den besten Film. Aber hattest du Oppenheimer gesehen? Was denkst du dazu?
Ja, ist auch nicht unbedingt mein Lieblingsfilm, aber ich habe mich gefreut für Robert Downey Jr., der ja auch seinen ersten Oscar bekommen hat, damals für Chaplin nicht. Und insofern finde ich, das war jetzt endlich auch sehr verdient. Und mir hat besonders gut gefallen auch, dass Billie Eilish schon wieder, kann man ja sagen, einen Oscar gewonnen hat. Das ist schon krass, in dem Alter zwei Oscars zu haben. Nicht schlecht.
Ja, sie ist 22, das habe ich nochmal gelesen und es dann kaum glauben können, weil sie schon so wie so eine Veteranin schon fast wirkt. Also ich meine, ihr Debütalbum ist jetzt 5 Jahre her und sie hat ja auch davor schon ein paar Jahre Musik gemacht. Also sie war ja einfach wahnsinnig jung, als sie angefangen hat, und sie war auch schon wahnsinnig gut und so eine Frühvollendete sozusagen. Und unfassbar, dass sie mit 22 jetzt schon einen zweiten Oscar hat. Und damit hat sie mehr Oscars als Martin Scorsese oder Wes Anderson, der dieses Jahr ja auch seinen ersten Oscar bekommen hat, wie Christopher Nolan, einer der wichtigsten Regisseure unserer Zeit, der jetzt endlich auch einen Oscar hat für den besten Kurzfilm, für seine Roald Dahl-Verfilmung The Wonderful Story of Henry Sugar. Das hat mich auch gefreut. Ich fand es auch irgendwie cool, dass Wes Anderson nicht da war, um den Oscar in Empfang zu nehmen. Er ist ja so ein Außenseiter und das hat irgendwie auch dazu gepasst, dass er dann gar nicht da ist. Ich habe dann noch gelesen, das fand ich sehr interessant, er war nicht da, weil er gerade in Deutschland ist. Ich glaube in Berlin, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, auf jeden Fall ist er gerade in Deutschland, um hier seinen nächsten Film zu drehen. Und das wird ein Film noir mit Benicio del Toro in der Hauptrolle. Also vielleicht dreht er den ja auch hier, um so ein bisschen 20er Jahre Fritz Lang-Style da einfließen zu lassen. Das ist jetzt alles Spekulation, aber das ist ein sehr guter Grund, um nicht bei den Oscars gewesen zu sein.
Unbedingt.
Ich habe mich noch sehr gefreut, dass Jonathan Glazer für The Zone of Interest gewonnen hat. Den besten fremdsprachigen Film. Es ist eine britische Produktion, britischer Titel, aber eben mit deutschem Ensemble. Das ist ja das experimentelle Auschwitz-Drama, das für mich auch der, also mit Abstand, beste Film des Jahres war. Den Hauptpreis bester Film hat er dann nicht gewonnen, für den er auch nominiert war. Aber alleine, dass er diesen Preis für den besten nicht-englischsprachigen Film bekommen hat, ist toll.
Ja, und auch, dass Sandra Hüller überhaupt nominiert war ja eigentlich auch schon eine Sensation, muss man ja sagen. Also ja, da ist es keine Schande, dann nicht zu gewinnen.
Ja, stimmt. Sandra Hüller ja gleich für zwei Filme. Ne? Einmal für Anatomie eines Falls, wo sie als Schauspielerin nominiert war, und dann The Zone of Interest, in dem sie ebenfalls mitgespielt hat, der dann auch mehrfach nominiert war. Und beide Filme haben ja auch gewonnen. Anatomie eines Falls hat dann ja den Drehbuch-Oscar. Ja, das ist irre, dass Sandra Hüller jetzt ja in einem Jahr in zwei mit dem Oscar ausgezeichneten Film mitgespielt hat. Ja, sie ist auf jeden Fall also eine der großen Gewinnerinnen dieses Filmjahres. Eine andere schöne popkulturelle Erfahrung letzte Woche für mich war ein sehr tolles Konzert, das ich gesehen habe von der Band Dive, D-I-I-V geschrieben. Vielleicht kennen die einige, das ist eine Shoegaze-Band, die es jetzt auch so 10, 15 Jahre gibt, die ich schon seit dem ersten Album sehr gerne mag. Und ich habe die auch mal interviewt, recht am Anfang ihrer und meiner Karriere. Aber ich hatte sie noch nie live gesehen. Das habe ich jetzt endlich geschafft. Letzte Woche habe ich sie in Berlin gesehen, im Huxleys Neue Welt. Also ziemlich großer Laden, so bestimmt irgendwie 1500 Leute oder so. Es war auch ausverkauft. Und das war echt eine interessante Show. Da bin ich gespannt, Birgit, was du davon so hältst, sozusagen von dem Konzept. Also weil die Band bringt in zwei Monaten ein neues Album raus, werden wir bestimmt dann auch im Podcast drüber sprechen. Und es gibt schon zwei Singles, also es ist jetzt nicht völlig unbekanntes Material, aber der Großteil der Show, die sie letzte Woche gespielt haben, bestand halt wirklich aus neuem Material und eben aus zum Großteil unveröffentlichtem Material. Was mir total gefallen hat, weil ich das auch sehr stimmungsvoll und sehr interessant fand. Es waren auch so sehr gute so Videoinstallationen hinter denen, wo dann auch teilweise die Texte mitgelaufen sind. Also es war jetzt nicht so, dass man da völlig außen vor geblieben ist sozusagen. Aber ich habe das dann so ein bisschen aufgeschnappt, also von so den Leuten um mich herum und wie dann so nach dem Konzert gesprochen wurde in der Schlange zur Garderobe und so, dass viele sich so ein bisschen von Kopf gestoßen gefühlt haben und das nicht so gut fanden. Wie stehst du dazu, wenn Bands neue Songs, unveröffentlichte Songs spielen und dann auch gleich 4, 5, 6 davon?
Ja, das Problem dabei hast du ja gerade schon angesprochen. Meistens ist das Publikum dann nicht so aufgeschlossen. Ich persönlich mag es total gerne. Also ich freue mich immer, wenn ich eben was höre, was ich noch nicht kenne. Und der von mir ja sehr geschätzte Tom Lever zum Beispiel macht das immer so, dass er halt die Songs, die er gerade geschrieben hat, die ihn dann auch gerade begeistern, spielt, ob die jetzt die Leute schon kennen oder noch nicht. Ja, aber ich denke auch vor allem, je größer eine Band, dann wird desto schwieriger wird sowas eben einfach, weil die Leute wollen die Hits hören, die Leute wollen das hören, was sie schon kennen. Aber ich finde es super und ich würde mir wünschen, es würden sich mehr Bands trauen.
Ja, es ist wirklich mutig, ne? Oder es hat dann etwas, also ein Konzert wird dann zu einer anderen Art Erfahrung, wo eine Band dann nicht das liefert, wofür sie bezahlt werden, in Anführungszeichen, ne? Dass Leute denken dann so, ja, ich habe jetzt aber 30 Euro oder 50 Euro für meine Karte bezahlt und will dann jetzt auch meine Lieblingslieder hören, so was ja auch ein Gedanke ist, der verständlich ist. Das ist ja nicht jetzt an sich irgendwie verwerflich oder so, daran zu gehen, aber das kollidiert dann eben möglicherweise mit so künstlerischen Ambitionen von einer Band wie Dive, die das dann eben so sieht, sie wollen das Material so auf die Bühne bringen, das für sie gerade so das Lebendigste, das Interessanteste ist. Sie haben ja auch alte Sachen gespielt, aber ja, es wäre sicherlich möglich gewesen, noch viele Hits mehr zu spielen.
Das zeigt ja auch, dass sie begeistert sind von ihren neuen Songs und auch ein gewisses Vertrauen in die Songs. Denn wenn man die so zur Verfügung stellt, obwohl die Leute sie noch nicht kennen, dann muss man ja schon darauf vertrauen, dass es die Leute aber sofort anspricht und dass sie sofort verstehen und begeistert mitgehen. Und ja, so ein gewisser Wagemut finde ich gut.
Sie haben das auch gar nicht so kontextualisiert, also es gab dann nicht irgendwie so Ansagen, ja, jetzt kommt neues Material von unserem Album, das ja in zwei, das haben sie also gar nicht, sie haben sowieso eigentlich kaum gesprochen, sondern eigentlich die ganze Zeit musiziert, beziehungsweise an einem Punkt haben sie recht viel gesprochen, aber das war dann unfreiwilligerweise, weil dann dieses Videomaterial, was ja die ganze Zeit mitlief, also es hatte so VHS-Ästhetik, war alles so ein bisschen unscharf, aber das, was man gesehen hat, waren dann eigentlich so total gegenwärtige, so digitale Räume, also irgendwelche Zoom-Calls, wo man dann die Bandmitglieder so in ihren Kacheln gesehen hat, oder man hat dann irgendwie so eine Art Reddit-Forum gesehen, wo dann endlos nach unten gescrollt wurde und so. Also es waren ganz, ganz gegenwärtige digitale Räume auf so VHS-Style gebracht. Aber dann auf einmal verschwand das Bild und es war gar nichts mehr zu sehen. und hat sich dann sehr schnell herausgestellt, das war nicht der Plan. Und dann hat der Sänger Zachary Cole Smith erstmal so gesagt, das tut mir leid, ich versuche mal das zu beheben, 2 Minutes. Und dann ist er halt zum Schlagzeug gegangen, wo so sein Laptop stand, und da hat man dann gesehen, was ich auch witzig fand, das war alles so total, also low-tech, also da lief so eine Art PowerPoint-Präsentation auf seinem Laptop, mit dem er dann halt das so projiziert hat. Und naja, und dann hat er da halt sich hingehockt, und das, also dann verstrich eine Minute nach der nächsten, und der zweite Gitarrist hat dann so ein bisschen so Pausenmusik angefangen zu spielen, also hat dann einfach ein bisschen auf seiner Gitarre improvisiert, nach 10 Minuten oder so, es war schon eine Pause, aber da ging es dann auch wieder, und dann lief das Konzert weiter. Und danach habe ich dann aber eigentlich auch gedacht, auch weil sich die Band dann noch mehrfach entschuldigt hat und so thanks for sticking with us und so, das ist doch eigentlich auch etwas, wofür man zu Konzerten geht, oder um genau diese realen Momente zu haben.
Ja, absolut. Also ich finde, wenn alles so perfekt ist und man das Gefühl hat, ah, jetzt ist alles ganz genau so gelaufen, wie sie sich's vorgestellt haben, ist ja ein bisschen langweilig. Also ich mag das immer, wenn was Unvorhergesehenes passiert. Nicht so günstig ist es natürlich, wenn sowas passiert, wie dass der Sänger plötzlich nicht mehr singen kann, was ich bei U2 mal erlebt habe, nach 7 Songs, wo sie dann abbrechen mussten, weil Bono nicht mehr singen konnte. Sowas ist natürlich schade, aber wenn es jetzt einfach so kleine Pannen sind, ist es doch auch nett zu beobachten, wie reagieren die einzelnen Leute, also wie sind die so als Menschen auch? Also werden die dann total hektisch oder grantig? Ich habe mal Steven Tyler von Aerosmith auf der Bühne so richtig wütend erlebt, weil ihm irgendwas an dem Licht nicht gepasst hat, wo ich mir auch dachte, mein Gott, das ist auch nicht so lässig, wie ich gedacht hätte. Also ich mag sowas. Ich finde, das macht es eigentlich erst richtig spannend, so Konzertbesuche.
Ja, interessant, wenn man dann so Leute, also wenn dann die Maske ein bisschen fällt.
Das Schlimmste, was ich eigentlich mal erlebt habe bei einem Konzert, oder war auch gleichzeitig das Faszinierendste, war, ich war mal bei einem Guns N' Roses Konzert Anfang der 90er Jahre, und da brach ein totales Gewitter aus. Und ich glaube, heute würde man ein Konzert dann einfach abbrechen, weil es ja auch gefährlich ist. Aber die stellten sich einfach mitten in den Regen, auch Slash mit der E-Gitarre, ne? Und haben einfach noch länger gespielt als sonst. Und das war schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Auf so einem freien Feld, auf so einem Flugfeld, ein Gewitter und dabei Guns N' Roses hören. Daran erinnere ich mich heute noch.
Ja, das könnte auch irgendwie ein Albumcover sein oder so. Das Feld bei Nacht im Gewitter oder so. Wie gehst du denn so mit Konzertbesuchern um, die dich nerven? Also ich habe jetzt bei Dive wirklich mehrfach den Platz gewechselt, weil da wirklich einige waren, die sehr unruhig waren, also auch während der neuen Songs halt, ne, die dann nicht irgendwie bereit waren, sich darauf einzulassen, sondern die dann halt so, ich kenne das Lied nicht, okay, dann gucke ich jetzt auf mein Handy und scroll die ganze Zeit. Ich hatte mich gefragt, ob das irgendwie jetzt seit Corona nochmal schlimmer geworden ist.
Also ich muss sagen, bei mir war es so, eigentlich war schon immer das Publikum das Nervigste bei Konzerten. Das ist einfach so. Ich weiß nicht, früher waren es halt nicht so viele Handys oder wie du sagst, Leute, die dann auch noch rumscrollen, was ja fast noch schlimmer ist, als wenn sie einfach was aufnehmen oder halt kleine Videos machen. Aber grundsätzlich finde ich dieses, ja, also unaufmerksames Publikum ist einfach die Pest. Dieses dauernd Labern, und gerade, ich war neulich bei Depeche Mode, dann singt Martin Gore Somebody. Und 2 Frauen hinter mir reden die ganze Zeit. Und dann dachte ich mir, das kann doch einfach nicht wahr sein. Bei dem ruhigsten Song, wo du praktisch nur auf den Gesang hören solltest, reden Leute die ganze Zeit. Ich weiß nicht. Ich finde, es war schon immer krass. Aber es kann auch sein, dass es das noch schlimmer geworden ist. Aber es liegt vielleicht weniger an Corona, als vielmehr eben, dass die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen insgesamt geringer geworden ist, habe ich das Gefühl. Und dass sich das halt auch bei Konzerten äußert. Und das stört mich auch oft sehr. Und da merke ich auch manchmal, wie ich dann so spießig Leuten gern fast schon auf die Schulter klopfen möchte und sagen möchte, sei doch mal leise. Aber meistens bewege ich mich einfach nur ein paar Meter weg, wenn es möglich ist.
Ja, das habe ich auch also gelernt im Laufe der Jahre, mich nicht mehr so lange zu ärgern, sondern dann selbst die Initiative zu ergreifen und woanders hinzugehen, wo es angenehmer ist. Oder wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht möglich, mich dann halt auch zu, also melden und die Person anzusprechen. Ja, es gibt nichts Schlimmeres, als das dann so mit sich selbst auszumachen und sich zu ärgern und sich dann auch über sich selbst zu ärgern, darüber nichts zu sagen.
Um mal ehrlich zu sein, muss man auch sagen, am allerschlimmsten ist es häufig im Journalistenbereich. Also im Journalistenbereich ist immer der, wo dann bei Bruce Springsteen-Konzerten die Leute nicht aufstehen. Ich finde, dass man ein Bruce Springsteen-Konzert niemals im Sitzen angucken kann, wo am meisten geredet wird, sehr viel Bier geholt und so weiter. Also leider werden da oft die ganzen Klischees wahr. Und deswegen bin ich eigentlich immer ganz froh, wenn ich keine Pressekarten kriege, sondern so ganz normale habe und bei den normalen Leuten stehen darf.
Ja, das habe ich auch schon beobachtet. Du hast wahrscheinlich recht, dass es wirklich keine, also unaufmerksame Leute oder unruhige Leute, laute Leute bei Konzerten sind kein neues Phänomen. Ich habe auch, also muss ich gerade dran denken, dass ich gerne mal alte Bootlegs von Elliott Smith anhöre, der ja auch häufig dann so kleine, intime, spontane Shows in so kleinen Bars oder so gespielt hat, wo dann er nur mit Akustikgitarre sitzt und dann halt irgendwie Beatles-Songs covert oder unveröffentlichte Songs gespielt hat und so. Also wirklich so ganz besondere, magische Momente, wo man denken würde, jede Person, die das unfassbare Glück hatte, da zu sein, wird doch dann einfach nur gebannt und gebannt ihm zuhören. Und man hört halt eben diese Bootlegs und man denkt irgendwie, das ist ein normaler Barabend und da ist irgendwie so ein Musiker irgendwie, den keiner kennt oder so. Und man denkt sich, wie kann das angehen, dass Leute nicht die Klappe halten, wenn da Elliott Smith vor ihnen sitzt und irgendwie I'm Only Sleeping spielt oder so.
Ja, es ist faszinierend. Ich war mal bei einem REM-Konzert, da hat eine Frau die ganze Zeit so dermaßen krass gekreischt, dass Michael Stipe irgendwann sagte, shut up, I'm trying to concentrate. Und wenn Michael Stipe schon mal unhöflich wird, das ist echt so ein Südstaaten-Typ, der eigentlich schon immer höflich bleibt, dann merkt man, wie schlimm es ist.
Kommen wir nun zum Album der Woche, dem neuen Album von Kacey Musgraves, Deeper Well. Kacey Musgraves gehört zu den erfolgreichsten Country-Pop-Künstlerinnen des 21. Jahrhunderts. Sie ist eine der ganz wenigen, die auch Crossover-Erfolg hat, also die auch von Leuten gehört wird, die ansonsten wenig mit Country am Hut haben. Sie hat eine ganz angenehme Stimme, finde ich, so eine süßliche, cremige Stimme, die irgendwie genau in der Mitte des Frequenzspektrums sitzt, habe ich das Gefühl. Also etwas sehr Wohlklingendes einfach. Sie ist keine virtuose Sängerin oder so, aber sie hat einfach so eine schöne, angenehme, wunderbare Stimme. Und ihre Texte sind auch häufig ähnlich bodenständig und geradlinig. Sie singt über den Süden, sie kommt aus Texas. Sie singt liebevoll über den Süden, aber auch kritisch und singt auch über die Heuchelei und die Politik und die Probleme, die es so im Kleinstadtleben so gibt. Sie ist Jahrgang 88, wurde in einem Dorf namens Golden in Texas geboren, hat schon im Alter von 8 Jahren angefangen, Lieder zu schreiben, hat zuerst Mandoline gespielt, dann Gitarrenunterricht genommen, auch Mundharmonika gelernt. Als 12-Jährige ist sie schon mit einem Country-Duo durch Texas getourt und hat Independent-Alben veröffentlicht. Sie gewann die nationale Meisterschaft im Jodeln, das fand ich sehr interessant. Sie belegte den 7. Platz bei einer Castingshow namens Nashville Star und ist dann mit 18 nach Austin, Texas gezogen, wo sie sich dann einen Namen gemacht hat und dann bald auch unter Vertrag genommen wurde von Mercury Nashville, das zu Universal gehört. Ihr erstes Album erschien 2013, Same Trailer, Different Park. Und da hat sie sich sofort als coole Country-Künstlerin etabliert, die auch LGBTQ-inklusiv ist, die über feministische Themen singt. Sie hat das sehr schöne Lied Follow Your Arrow, wo es im Grunde darum geht, man soll einfach seinem Gefühl folgen und das tun, was man möchte und wenn das ist, jemanden mit dem gleichen Geschlecht zu lieben, dann soll man das doch bitte guten Gewissens tun. Die nächsten Alben Page and Material von 2015 und vor allem Golden Hour von 2018 folgten diesem Weg. Golden Hour gewann dann sogar den Grammy für das Album des Jahres. Das ist auch wirklich ein tolles Album, das habe ich jetzt die letzten Tage nochmal viel gehört. Ein ganz frühlingshaftes, also passt auch gerade sehr warmes, weiches, schönes Album. Die letzten Jahre war sie so ein bisschen holpriger, hatte ich das Gefühl. Star-Crossed, ihr Album von 2021 wurde weniger wohlwollend aufgenommen, war ein Scheidungsalbum, also wo Golden Hour davor ein Hochzeitsalbum war, war Star-Crossed ein Scheidungsalbum und nun ihr neues Album Deeper Well. Wie stehst du Kacey Musgraves gegenüber, Birgit? Bist du Fan, bist du Skeptikerin und ist Kacey nach ihrem letzten Album, was ja so ein bisschen eine stilistische Kehrtwende in poppigere und elektronische Gefilde auch war, ist Kacey wieder Country?
Naja, ich finde schon, dass es jetzt inzwischen mehr Pop als Country ist. Mir hat Star-Crossed auch nicht so gut gefallen, aber ich fand ehrlich gesagt auch Golden Hour ein bisschen schwach. Ich wundere mich gerade, dass dir das gefällt, weil mir war das ein bisschen alles zu I Dare Die und alles zu fröhlich und glücklich und so. Aber es liegt auch daran, dass ich Pageant Material wirklich sehr, sehr gern mochte und fand, das war doch mit den zum Teil auch recht krassen Texten einfach ein ganz, ganz richtig tolles Album. Und Deeper Well finde ich auch gut. Ich finde, es sind ein paar echt richtig schöne Songs drauf. Aber es hat mich auch nicht so umgehauen. Also ich finde, es sind ja auch alles relativ kurze Songs und 14 Stück. Und am Ende habe ich so ein bisschen, ist nicht ganz so viel bei mir hängen geblieben, leider. Und dann habe ich es nochmal gehört und nochmal und habe dann schon echt viele nette Kleinigkeiten entdeckt. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, auch dieses Album kommt wieder an Pageant Material nicht ganz ran.
Ja, letzte Woche, als Mike und ich über Bleachers gesprochen haben, das war ja ebenfalls ein 14-Songs-Album und da hat Mike gesagt, dass eigentlich jedes Album mit 14 Songs zwei oder drei Songs zu viel hat. Und ja, ich würde auch sagen, zumindest dieses Album ist keines, was diese These widerlegt. Ich finde es auch, zu lang, obwohl die Lieder alle sehr kurz sind und das Album deswegen auch, finde ich, etwas sehr Kurzweiliges hat so. Also die meisten Songs bleiben unter 3 Minuten. Das ist ganz schön, aber ja, es ist mit 14 Songs dann doch zu lang. Es ist ja ein sehr so ausgeglichenes Album, habe ich das Gefühl. So ein sehr gleichförmiges und sehr beruhigendes. Also wenn vielleicht ihre beiden Alben davor so ein bisschen die Extreme waren, also da die Hochzeit, da die Scheidung, dann ist das jetzt irgendwie so ein bisschen die ausgeglichene Mitte, weder besonders dramatisch noch so überglücklich oder so, sondern man hat das Gefühl, da hat jemand seinen Frieden gefunden. Darum geht es ja auch in dem Titelsong schon, Deeper Well, I found a deeper well. Also sie hat eine Quelle in sich gefunden, eine Quelle der Ruhe, eine Quelle der Resilienz, Quelle des Erwachsenseins oder so. Und das, finde ich, drückt dieses Album auch ganz schön aus oder auch ganz überzeugend aus. Aber dieses Gleichförmige hat dann halt auch nach einer Weile sowas bisschen Langweiliges, ne?
Ja, genau. Und ich finde gerade, du hast gerade den Titelsong erwähnt, den finde ich auch sehr schön. Ich mag auch dieses Melancholische. Aber irgendwie hat sich bei mir dann da auch das Gefühl eingestellt, naja, irgendwie denkt sie doch selbst auch, früher war es aber schon ein bisschen aufregender. Also so hatte ich bei vielen von den Songs so das Gefühl, dass sie schon irgendwie versucht, so immer das Positive zu finden und auch eben ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Aber letztendlich so richtig gelingt es ihr dann auch nicht. Und vielleicht ist das ein bisschen das Problem, dass das Album, es wirkt so, finde ich, auch dadurch, dass es ja doch relativ zurückgenommen ist, als würde sie jetzt eine richtige Singer-Songwriterin, so eine ernsthafte Singer-Songwriterin werden wollen. Das war sie ja eigentlich schon längst. Aber jetzt ist sie irgendwie ein bisschen der Witz verloren gegangen, finde ich. Das, was sie früher eben schon sehr hatte, wenn man sich an einen Song wie Biscuits erinnert. Also es war ja einfach auch lustig und gewitzt. Und das fehlt mir ein bisschen. Das ist mir ein bisschen zu brav eigentlich, das ganze Album. Ja.
Mhm. Ja, da ist so eine gewisse, ja, sie hat dann irgendwie vielleicht mit dem Frieden, den sie gefunden hat, so ein bisschen den Humor verloren oder so. Für mich vielleicht das schönste Lied des Albums ist ein fast sogar ziemlich unauffälliges, weil es irgendwie so auf Platz 10 von 14 oder so ist. Das ist das Lied The Architect. Das finde ich sehr schön. Das ist ein Walzer, ein sehr bittersüßes Lied von großer Melancholie. Und da gibt es auch dann, finde ich, ein Bild, was dann sehr, was sehr einfach ist und was sehr irgendwie klar ist, aber gleichzeitig auch sehr schön. Also sie kommt immer wieder auf den Architect zurück, der dann Gott im Grunde ist. Also sie fragt sich, sie schaut sich die Natur an, sie schaut sich die Dinge ihres Lebens an und wird dann so ein bisschen nachdenklich und fragt sich dann, can I speak to the architect? This life that we make, is it random or fake? Can I speak to the architect?
Ja, das ist auch einer meiner liebsten Songs. Also ich finde auch, das ist einfach eine auch was jeder nachvollziehen kann. Ne? Ich möchte mal mit dem sprechen, der das hier zu verantworten hat. Ne? Also, und ja, das mochte ich gern. Ich mochte den Song Give or Take sehr gern. Also es sind schon etliche Songs drauf, bei denen man sich denkt, ja, ich weiß genau, was du meinst und man hört sich das gern an, eben weil, wie du vorhin auch schon gesagt hast, sie auch diese schöne Stimme eben hat. Also es ist schon wirklich schön. Mir fehlt eben noch ein bisschen was. Vielleicht ist da mein Anspruch eben auch ein bisschen zu hoch, weil sie eben mit ihren ersten beiden Alben schon ziemlich vorgelegt hat und mit ihren ersten drei Alben eigentlich. Und ja, daran muss man sich dann eben auch messen. Das ist immer das Problem, wenn man sehr früh in der Karriere schon mal echt was richtig, richtig Gutes gemacht hat. Ne?
Ja, das stimmt. Ja, ich frage mich, ob das so ein bisschen so ein Übergangsalbum für sie vielleicht ist und sie jetzt irgendwie sich in eine, ja, so erwachsenere oder also vermeintlich erwachsenere, ruhigere Ära irgendwie begibt, in eine vielleicht auch etwas so folkigere als jetzt so Country-Pop-haftere. Ja, es ist ja immer ein sehr unaufdringlicher Sound auf diesem Album, ne? Also wenn es mal ein Schlagzeug gibt, dann bleibt das sehr dezent, und wenn es mal irgendwie eine Slide-Gitarre gibt oder so, dann bleibt die auch sehr atmosphärisch. Also meistens sind es wirklich Akustikgitarren hier, die häufig zwei oder drei gleichzeitig, die dann so den Sound so total bestimmen. Es gibt manchmal auch so eine männliche Stimme, die dann noch so ein bisschen Harmonien liefert und dann auch was sehr so Beruhigendes hat. Es ist schon häufig ein sehr so nachdenkliches Album. Man hat das Gefühl, dass sie sehr viel so über den Tod nachdenkt, über den Sinn des Lebens, dass sie dass sie so viele so existenzielle Fragen sich stellt. Und sie ist ja auch jetzt so Mitte 30, Ende 30, also dann vielleicht so Midlife-Crisis-Alter, was so langsam beginnt.
Wie früh setzt du denn die Midlife-Crisis an? Ich hoffe doch, dass die meisten von uns werden doch über 70. Ja, also, aber klar, es stimmt schon, diese leichte Melancholie kommt vielleicht auch, wenn man natürlich auch schon einiges durchgemacht hat und sich dann denkt, ja, will ich mich jetzt wieder verlieben, wenn ich schon eine Scheidung hinter mir habe und so weiter. Und ja, und ich vermisse eben vielleicht auch ein bisschen diese Leichtigkeit, die sogar ja bei ihrem Weihnachtsalbum da war, finde ich. Es gibt ja ein sehr gutes Weihnachtsalbum von Kacey Musgraves. Das fand ich ein bisschen lässiger irgendwie als dieses Album, das eben schon sehr ernsthaft ist. Und ja, es wird interessant zu sehen, ob sie jetzt in die Richtung weitergeht. Oder ich würde sie gern mal live sehen. Ich weiß gar nicht, habe ich bisher nie geschafft. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt mal hier war, weil es ja auch oft so Künstlerinnen sind, die dann gar nicht so viel nach Europa kommen. Aber das könnte ich mir interessant vorstellen, jetzt diese unterschiedlichen Songs zusammenzubringen auf der Bühne.
Ja, sie kommt auch nach Deutschland mit diesem Album.
Guck, du bist schon besser informiert als ich.
Nicht nach Berlin, aber sie spielt am 5. Mai in Köln und am 6. Mai in Hamburg. Es ist auch ganz interessant, dass sie hier, hier spielt sie Karlswerk Victoria in Köln und den Docks Club in Hamburg, also eher kleinere Läden, also zumindest wenn man es vergleicht mit den großen Hallen, die sie in den USA füllt. 15.000, 18.000 Leute werden zu diesen Shows kommen, und hier in Deutschland spielt sie dann irgendwie vor 1.000 Leuten. Das könnte schon sehr interessant sein, dann so einen großen Country-Star dann in Deutschland zu sehen, wo es eben dieses Level an Prominenz nicht gibt.
Ja, und dann, um auf das zurückzukommen, worüber wir vorhin sprachen, wird auch interessant sein, wie da das Publikum ist. Also bestimmt, schätze ich mal, schon viele Exil-Amerikaner, Amerikanerinnen natürlich auch.
Stimmt, aber, ja.
Ja, mal gucken, ob da dann richtig zugehört wird. Und
ja, das ist witzig, da muss ich gerade daran denken, dass ich mal die Avett Brothers in Hamburg gesehen habe, die ja ähnlich wie Kacey Musgraves in den USA super populär sind und riesige Hallen spielen und in Deutschland nur Eingeweihten ein Begriff, würde ich sagen. Und da haben sie auch in Hamburg einen eher kleinen Laden gespielt mit paar hundert Leuten. Und da ist mir auch aufgefallen, dass um mich herum eigentlich nur Amerikaner waren, die dann halt auch die Band so angesprochen haben, also ne, so angekumpelt haben aus dem Zuschauerraum und so. Und das war auch irgendwie ein bisschen, schon ein bisschen schräg, das so zu sehen. Also das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass da Leute die Chance hatten, diese Band zu sehen in einem Rahmen, der so viel kleiner war als alles, was in den USA möglich gewesen wäre.
Ja, ist ganz interessant, dass es solche großen Unterschiede eben doch noch gibt, ne, trotz Globalität hin oder her.
Nicht zuletzt so im Country Genre so, ne, dass da dann wirklich so das kulturell eine völlig andere Bedeutung in den USA hat und hier dann eher so ein Nischenthema ist. Wie viele Sterne gibst du diesem Album denn?
Ich gebe ihr trotzdem wohlwollende 3 Sterne.
Oh, das ist ja jetzt weniger, als ich gedacht hätte. Also, weil ich bin so bei 3,5, muss ich sagen. Also vielleicht klang das jetzt auch alles ein bisschen negativer, als diese 3,5-Wertung das jetzt nochmal zeigt. Aber es gab jetzt schon wirklich einige Lieder, die mir gefallen haben und wo mich diese ruhige, ausgeglichene, schöne Energie auch berührt hat und erreicht hat und ich diese friedliche Stimmung auch schon sehr, sehr schön finde. Ist das für mich ein solides 3,5-Sterne-Album. Einfach ein paar Songs zu viel, die Produktion ein bisschen zu glatt, ein bisschen zu wenig Witz, so das, was wir genannt haben. 3,5 Sterne.
Stehe ich ja fast wie die Nörglerin da, aber ich verspreche, nächste Woche vergebe ich mal wieder mehr Sterne.
Ja, nächste Woche gibt es ja eine Premiere bei Rolling Stone Weekly. Also einmal werden wir über das Album von Waxahachie sprechen, das neue, da bin ich schon sehr gespannt. Also wir bleiben so in der Country-Americana-Welt, aber begeben uns dann so vom Pop-Country zum Indie-Country. Aber die Premiere wird sein, dass wir einen Gast im Podcast haben. Ich will jetzt noch nicht verraten, wen. Zum ersten Mal ein Interview mit einem Gast, da könnt ihr euch drauf freuen. Schreibt mir gerne, wie ihr Kacey Musgraves findet, info@janjekal.de oder bei Twitter oder bei Insta. Abonniert diesen Podcast, gebt uns 5 Sterne, schreibt eine Rezension, das hilft uns gefunden zu werden. Abonniert unsere Playlist Rolling Stone Weekly bei Spotify, wo wir dann auch unsere Lieblings-Kacey Musgraves-Lieder aufnehmen werden. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, Birgit, und bis dann.
Ja, vielen Dank. Freue mich schon auf nächste Woche.